Also die Arbeitsgruppe entstammt dem Donauspital, dem SMZ Ost, das den Wienerinnen und Wienern bekannt ist und wahrscheinlich auch überregional. Nun, wenn wir über die Thoraxdeformitäten sprechen, so gibt es eine Reihe verschiedene, die ich Ihnen hier in einer Liste zeige. Einerseits die sternalen Defekte, andererseits dann die Trichterbrust, die Kielbrust, die gemischte Trichter- und Kielbrust und dann auch verschiedene andere Dinge, die den Kinder- und Jugendchirurgen und natürlich auch den Thoraxchirurgen beschäftigen. Dies nur als Beispiel, ohne dass ich hier genauer detailliert darauf eingehen möchte. Hier ist ein Baby, das mit einem oberen Sternaldefekt zur Welt gekommen ist und wo man sieht, dass im oberen Thoraxbereich diese Instabilität vorliegt. Man sieht hier das Herz schlagen und hier ist es die chirurgische Notwendigkeit, natürlich den Thorax in der medianen Form zu verschließen. Eine andere Situation ist das Cantrell-Syndrom. Das ist ein Blick auf die vordere Thoraxwand und den Bauch eines Kindes, wo einerseits die Leber als Eviszerat vorliegt im Sinne einer dort vorhandenen Omphalocele, wobei dieser Amnion peritoneal Sack, diese Haut, die eine Omphalocele abdeckt, bereits abgetragen wurde. Und das Interessante für Sie, was man vielleicht nicht so häufig sieht, jetzt suche ich schnell den Pfeil, ist, dass hier auch das Herz vor dem Thorax vorgefallen vorliegt. Hier wäre die Coronararterie der Ramus interventricularis anterior, den Sie hier ebenfalls erahnen können. Auch diese Situation ist natürlich eine besondere. Das Diaphragma zwischen diesen beiden Strukturen, einerseits dem Herz, andererseits der Leber, ist nicht angelegt und hier erfordert natürlich die rekonstruktive Chirurgie einen entsprechenden Input. Ich komme nun aber zu dem Hauptthema des heutigen Abends, dieser Form der sogenannten Trichterbrust. Pectus excavatum, Sie sehen auf der rechten Seite das typische Bild einer Trichterbrust, wo hier auch das Brustbein rotiert ist oder etwas rotiert ist, worauf ich später noch zurückkommen werde. Wir haben hier in Österreich, in Mitteleuropa, etwa eine derartige Deformität auf 1000 Geburten, sodass wir hier in Österreich etwa um die 70 Patienten pro Jahr zu erwarten haben mit einer derartigen Deformität. Sie sehen, dass diese Deformität ausgeprägt sein kann, sehr ausgeprägt sein kann, sieht man alleine, Sie werden das dann noch genauer sehen, hier an diesem MR-Bild, wo das Herz gänzlich in den linken Thorax verschoben ist, dass hier das Brustbein praktisch auf der Höhe des Wirbelkörpers liegt. Auch dieses Bild beispielsweise von einem anderen Patienten ist eindrucksvoll und auch der Künstler, der Christian Schad, hat sich einmal dieser Situation angenommen und hat hier in einem Porträt eine derartige Deformität gezeigt, die medizinisch gar nicht so schlecht dargestellt ist. Nun, wenn ich jetzt zu der Entwicklung der Trichterbrust komme und ich kann Ihnen das hier dynamisch vorstellen, so senkt sich dieses Brustbein sukzessive ein, beginnt sich dann, nachdem das Herz auf der linken Seite liegt, beginnt sich das Brustbein dann hier zu drehen, sodass wir eine Rotation haben. Und letztendlich, je mehr sich die Trichterbrust entwickelt, am Anfang sind es nur die knorpeligen Anteile, je mehr sie sich entwickelt, desto mehr biegen sich auch die knöchernen Rippenabschnitte. Und das macht uns dann chirurgisch das eine oder andere, die eine oder andere zusätzliche Aufgabe. Bewusst sage ich nicht Problem, weil wir können das alles gut lösen, aber die eine oder andere Aufgabe, wenn man das Brustbein operativ aufrichtet. Hier sehen Sie eine dreidimensionale Rekonstruktion einer derartigen Patientin, einer 17-Jährigen. Man sieht deutlich, wie die knöchernen Abschnitte der Rippenbögen bereits ebenfalls einwärts geneigt sind, was am Beginn der Entwicklung der Trichterbrust nicht der Fall ist. Und andererseits auch unten im distalen Teil, unten dieses rotierte Sternum, das nahezu fast senkrecht steht. Es wird auch immer wieder behauptet, ärztlicherseits ebenfalls, Na, das wird sich schon auswachsen. Vielleicht ist es etwas im Zusammenhang mit einer verminderten Vitamin-D-Gabe. Und hier sehen Sie einen Patienten, der mal zu uns kam. Wir haben ihn erfasst 2013, haben gesagt, naja, so dramatisch ist dieser Befund nicht. Und dann kam er 2015 wieder und die Trichterbrust hat sich sozusagen nicht ausgewachsen, sondern eher verstärkt. Wir sehen bei diesen Patienten eine schlechte Haltung. Wir sehen im Bereich des Rückens diese fliegenden Schulterblätter, Scapula alate. Es finden sich auch Patienten darunter, wo man den Eindruck hat, sie haben ein Marfan-Syndrom. Wenn man das dann genetisch überprüft und genauer untersucht, findet man vielleicht den einen oder anderen Fall. Viele sind nur marfanoid, also sehr groß gewachsen, asthenischer Habitus, langgliedrige Finger etc. Also dieser marfanoide Habitus. Weiters findet sich ein verkürzter Musculus pectoralis, eine eher schwach trainierte oder eine schwache Bauchdecke, muskuläre Bauchdecke und dann diese organischen Veränderungen, nämlich einerseits was die pulmonale Situation betrifft, andererseits sehen wir den Mediastinalschiff, den Sie ja schon gesehen haben, von dem Herz auf die linke Seite und dann natürlich auch diese verschiedenen kardialen Probleme, die ich Ihnen noch genau zeigen werde. Und letztendlich belastet diese Trichterbrust auch die Männer, vor allem natürlich auch die Damen, aber die Männer sind in einem vielfachen Maß mehr betroffen. Unser Verhältnis ist etwa 80 zu 20. Nun, ich komme jetzt zur Literatur. In der Literatur sieht man, dass immer wieder ja, die Problematik mit dem Herzen aufgegriffen wird. Es ist, dass hier beispielsweise die chirurgische Korrektur zu einem signifikanten Anstieg der rechtsventrikulären Funktion geführt hat, des Schlagvolumens, was zu erwarten ist. Man sieht hier, dass ebenfalls die Verbesserung nach der Korrektur der Trichterbrust mit einem verbesserten Herzauswurf. Es findet sich in den weiteren Arbeiten auch immer wieder, dass sowohl Herz- als auch Lungenfunktion verbessert werden kann. Es ist, ich zeige Ihnen jetzt das nur als Kaskade, wo diese ganzen Publikationen gelistet sind, beginnend im Jahr 1999. Und das geht also jetzt weiter bis in unsere Zeit heraus, wo beispielsweise gezeigt werden konnte, einen signifikanten Anstieg der enddiastolischen rechtsventrikulären Dimension und einen signifikanten Auswurf des linken Ventrikels durch die Korrektur der Trichterbrust. Wird angedeutet, dass wenn diese Stützplatte, über die wir noch sprechen werden, die das Brustbein in der angehobenen Position hält, wenn man diese Platte entfernt, wird die Compliance noch besser, das ist zu erwarten des Brustkorbes, die Platte wird ja nur über einen Zeitraum von etwa 2 bis 4 Jahren im Körper belassen und dann wird die Situation sowohl für die Lungenfunktion als auch für die Herzsituation gegebenenfalls noch besser. Ich gehe jetzt hier schneller durch. Hier zeigt sich, dass der Haller-Index, auch den werde ich Ihnen vorstellen, je größer der ist, umso höher ist je tiefer der Trichter ist, umso höher ist mit einer Lungenfehlfunktion oder eingeschränkten Lungenfunktion zu rechnen. Und letztendlich beziehen sich also alle diese Arbeiten auf die grundsätzliche Aussage, dass die Trichterbrust, wie Sie es hier sehen, normal und entsprechend deformiert zu einem etwa 50-20%igen Reduktion der Lungenfunktionsparameter führt, die da hier aufgelistet sind. Und auf der anderen Seite auch, dass durch die Trichterbrust eine reduzierte Füllung des Rechtsherzens zustande kommt. Ich zeige Ihnen das hier in der Dynamik, wenn sich die Trichterbrust sozusagen, wir beginnen hier, sie beginnt sich zu entwickeln und senkt sich dann auf das Herzen. Es kommt zu diesem Mediastinalschift nach links und zusätzlich zu dieser Verkleinerung der Einstrombahn des rechten Herzens. Hier sehen Sie eine dementsprechende Ultraschall, dargestellte Befund, wo man hier sieht, dass durch die eingesenkte Trichterbrust das rechte Herz und der rechte Ausflusstrakt entsprechend eingeschränkt ist, und hier ist es nach der Korrektur erweitert. Hier sehen Sie, dass wenn man hier Menschen vergleicht in ihrer bei entsprechender Anstrengung, die am Sauerstoffverbrauch gemessen wird, dann erhöht sich sozusagen das Stroke-Volume, der Herzauswurf, und da sehen Sie, die blauen Punkte sind die Vergleiche, die gesunden ohne Trichterbrust, und die roten Dreiecke in diesem Fall, die Qualität ist nicht optimal des Dias, sind die Trichterbrustpatienten. Das heißt, dem Trichterbrustpatienten fehlt durchschnittlich etwa 20 Milliliter Blut pro Auswurf des Herzens. Hier sehen Sie jetzt eine transösophageale Untersuchung und hier in einem Vierkammerblick, wo man mit der Trichterbrust den rechten Ventrikel ausgemessen hat und die Trichterbrustkorrektur dann diese Situation vorgefunden hat. Nun muss ich sagen, dass so eine Situation, diese äußerlich wird man meinen, naja, ist eigentlich kein großes Problem. Wenn man diesen Patienten dann genauer befragt, sagt er, ja, ich habe mich schon mehrfach korrigieren lassen, und dann findet man vor dem Brustbein verschiedene Füllsubstanzen bzw. Ausgusskissen, die entsprechend eingebracht wurden plastisch. In diesem Fall muss man sagen, no, das hat nicht so viel ausgemacht, weil die Trichterbrust nicht sehr stark war, also das Herz ist in seiner Form nicht sehr stark zusammengedrückt, daher ist es eigentlich vielleicht eine ganz probate Situation. Ich weiß nicht, ob du, möglicherweise kommst du darauf zu sprechen. Nun, wann sollte man denn eigentlich eine Trichterbrust operieren? Und da gibt es einerseits die Situation, wenn sich diese Deformität verstärkt, üblicherweise im pubertären Wachstumsschub. Da verstärkt sich diese Deformität, muss man genau schauen, soll man sie schon korrigieren, soll man sie nicht korrigieren. Wichtig ist, dass der Patient einverstanden ist. Wenn die Pubertät dann so richtig greift, wollen die Herren dann die korrigierte Trichterbrust in der Regel, die jungen Herren. Und da gibt es zwei Indizes. Das eine ist der Haller-Index, der wird so bemessen, dass man die größte horizontale Strecke durch den Thorax mit dieser sagittalen dividiert. Und dann gibt es den Vertebralindex, das ist komplizierter, da ist eine Formel unten, da kann man den Trichterbrustindex berechnen, nur aufgrund eines seitlichen Thoraxröntgens. Wir haben diese reduzierte Belastbarkeit, die eindeutig eine Indikation ist, wo man sich überlegen muss, ob man das nicht operativ behandelt, die reduzierte Cardiac Output, also die ganzen kardialen Probleme, die uns dann in diese Richtung führen, und die psychologische Belastung. Bei der psychologischen Belastung gibt es also eindeutige Publikationen, wo man sieht, dass diese Trichterbrustpatienten postoperativ eine Lebensqualitätsverbesserung erfahren und ein erhöhtes Selbstwertgefühl entwickeln gegenüber der Situation vor der Operation. Und das wird auch jetzt durch andere Arbeiten belegt, beispielsweise die von Herrn Yi aus dem Jahr 2011. Nun, welche Methoden haben wir eigentlich, um diese Trichterbrust zu korrigieren? Wir können operativ eingreifen an den Rippen, am Brustbein, und es kommen immer dazu artificial, also künstliche Implantate, meist Metallimplantate, diese Stützplatten, ja, die hier das Brustbein in der angehobenen Position halten, aber natürlich diverse andere Dinge auch, wie Füllsubstanzen und auch Platten, die beispielsweise den Interkostalraum verstärken müssen. Diese Herren waren Meilensteine in der Entwicklung der Trichterbrustkorrektur, Mark Ravitch, dann Fritz Rehbein und Donald Nuss. Nuss, er selber sagt, er möchte nicht Nass heißen, sondern er heißt eigentlich Nuss, wie er bei uns in Wien war. Und die haben also diese verschiedenen Techniken angegeben. Eine andere Methode, die immer wieder zum Sprechen, auf die wir zu sprechen kommen, ist von dem Herrn Klobe. Das ist kein Mediziner, aber der hat aufgrund der Karosseriereparaturweise, wenn man einen Hagelschaden hat und wenn dort mit Unterdruck diese Beulen ausgeformt werden, diese Technik angegeben. Und hier hat Hecker in der Schweiz, den ich auch einmal persönlich getroffen habe bei einem Vorsitz, mir berichtet, und ich habe auch seine Beobachtungen gelesen, mit denen ich übereinstimme. Er hat bei 140 Patienten, man braucht circa 2 Jahre, das müssen junge Menschen sein, wenn sie alt sind und keine Elastizität mehr vorhanden ist, geht das nicht mehr in dieser Form angewendet. Und da kamen wir eigentlich zum Schluss, dass es keine Alternative zur Operation ist. Es kann leichte Deformitäten etwas verbessern, indem das subkutane Gewebe auch gestretcht wird, das ein bisschen ausgeformt wird, aber eine richtige Alternative zu einer Operation, wie ich sie Ihnen vorstellen werde, kann es nicht sein. Minimalinvasive Trichterbrustkorrektur, wir kürzen alles ab, MIPR, minimalinvasive Trichterbrustkorrektur nach diesem Schema. Wir schauen jetzt von oben in den Thorax, das Herz ist nach links verschoben, der Trichter ist eingeschränkt. Donald Nass kommt in den 90er Jahren, sagt, wir heben das an, wir setzen ein Implantat und drehen das um und dann ist die Sache korrigiert. Vorher schaut es so aus und nachher schaut es so aus. Hier sieht man das Implantat, ein einstückiges Implantat, das bei uns in Österreich hergestellt wird. Die Firma Hofer macht das. Diese Implantate kann man nach 2 bis 4 Jahren wiederum explantieren. Wichtig, man sollte sie aber nicht explantieren, wenn gerade der pubertäre Wachstumsschub vorhanden ist. Technische Aspekte sind sehr wesentlich bei der Operation. Das ist die Strecke, dieser weiße Pfeil zeigt Ihnen die Strecke der Präparation durch das Mediastinum, wo man innerhalb des Trichters von außen kommend durch den Interkostalraum geht, hinter dem Brustbein vorbei, durch den Interkostalraum und wieder außen im Bereich unter dem Muskel, meist unter dem Muskel, pectoralis, und dann letztendlich die Verankerung in der seitlichen Thoraxwandmuskulatur von dem Implantat. Das zeige ich Ihnen noch. Von außen wären das etwa diese Lokalisationen. Die beiden Rippen, die man tastet, seitlich der Kreis, dort muss man die Öffnung machen, weil irgendwo müssen wir in den Thorax hinein. Und das wäre etwa die Situation. Diese Situation, Sie sehen, wie schwierig es sein kann. Dieses blaue oder türkisfarbene Präparationsinstrument wurde hier eingeführt, tiefer Trichter. Man kommt jetzt aber nicht wie idealerweise hier in der Mitte, mittig, neben dem Trichterrand durch den Interkostalraum, sondern man sieht, da ist eigentlich, komme ich da nicht irgendwie hin. Man drückt hier auf der Seite herunter und schiebt das Gerät nach vorne. Ich zeige Ihnen sozusagen jetzt schon so ein bisschen eine Pitfall in der ganzen Technik. Und dann liegt diese ganze Sache so drin. Man sagt, naja, ein bisschen ist der Trichter eh ausgeglichen, legen wir die Stützplatte hinein. Und das ist das Resultat, ja, wo man sieht, einfach ideal ist nicht. Ja. Der Patient hat zwar keine Trichterbrust mehr, aber hat jetzt auf der einen Seite so eine Anhebung. Daher ist es wichtig, ja, zusätzlich aus meiner Sicht, während der Operation bereits, wenn man diese Präparation mit dem Schwert macht, das Brustbein entsprechend anzuheben, damit es in der gerade gerichteten Position ist. Hier sehen Sie dann, da werden seitlich solche Rotatoren aufgesetzt. Das Brustbein sollte aber nach wie vor angehoben bleiben. Das ist nur hier aus optischen Gründen anders fotografiert. Und dann wird sozusagen hier, werden diese beiden Drehinstrumente gedreht und die Stützplatte kommt in die Position und wird hier zwischen dem Rand des Musculus latissimus dorsi und dem Musculus serratus, wo die Stützplatte aufliegt, fixiert. Das wäre zum Beispiel so eine Situation mit der rotierten, aufgerichteten Sache. Eine weitere Angelegenheit ist, dass wir diese gebogene Stützplatte, die an den Körper angepasst wird, durch den Interkostalraum ziehen. Und hier hat es sich bewährt, wenn wir diese Stützplatte mit dieser Kordel, mit der wir die Stützplatte in das Implantat beziehen, wenn wir diese Kordel mit einem Schlauch, mit einer Bülow-Drainage, die wir so verwenden, abdecken, damit die Schulter, wo die Kordel durch den Interkostalraum geht, weich ist, damit das Gewebe auseinandergedrängt wird und nicht aufgerissen wird. Das ist ein kleiner Trick. Mancherweise ist die Interkostalmuskulatur zu schwach, sodass man zusätzlich so eine interkostale Stützplatte setzen muss. Manchmal kann es so sein, dass innen das Brustbein so stark vorgewölbt ist, dass man eine Überkorrektur produziert, wenn man nicht die Mitte dieser Stützplatte einsenkt. Das Ganze wird thorakoskopisch kontrolliert und wir kontrollieren es mediastinoskopisch und thorakoskopisch. Und das mediastinoskopische Kontrollieren ist gut, weil hier sehen Sie etwas Interessantes, nämlich ein atypisches Gefäßbündel, das an der seitlichen Thoraxwand herunterzieht, wo wir es nicht erwarten. Das passt zur Mammarica interna, Vasa thoracica interna, aber passt in dem Fall nicht an diese Stelle. Hätten wir das nicht von der Mitte gesehen, ist dort die Gefahr, dass wenn man dort operiert, dass man eine Verletzung setzt und man eine Blutung. Das wäre die typische Lunge auf der linken Seite, Herzmitte, Vasa thoracica interna, typische Anatomie. Und hier ein anderes Beispiel, Vasa thoracica interna rechts, assoziiertes oder zweites derartiges Gefäßbündel weiter lateral an der vorderen Thoraxzirkumferenz. Und dort kann die Blutung entstehen, daher Sicherheit zuerst. Mediastinoskopie ist ebenfalls notwendig. Ein weiterer Aspekt ist für die Mediastinoskopie, dass wir ja Redu-Operationen haben, wo verschiedene Versuche stattgefunden haben, schwierige Operationen, den Brustkorb aufzurichten. Die Patienten kommen dann zu uns, wir operieren die, zeigen ihnen dann, und da findet man diese pleuralen Adhäsionen und von schlecht liegenden Implantaten unter Anführungszeichen teilweise solche Zylinder, solche Kapseln, die sich da röhrenartig durch den Thorax erstrecken. Zum Implantat selber. Dies ist ein amerikanisches Implantat, das sehr gängig ist überall. Wir haben einerseits das Stahlimplantat, andererseits die aufgeschobenen Stabilisatorplatten. Das sollte nicht passieren. Die Stabilisatorplatte sollte nicht abgleiten. Daher hat man gesagt, man verdrahtet sie. Die Methode ist auch aus meiner Sicht ein bisschen fragwürdig, weil diese Drähte brechen sehr oft. Und hier ist die Möglichkeit, dass die Pleura angestochen wird und man unter Umständen auch ein Problem mit der Lunge hat, mit einem Pneumothorax. Eine andere Situation dieser Stabilisatorplatte ist, dass sie unter die obere Rippe rutscht und dort das interkostale Nervenbündel irritiert. Oder die Stabilisatorplatten führen zu einem Metall-Metall-Kontakt mit entsprechender Friktion, wenn man zwei Stützplatten implantieren muss. Und dann kann sich auch dieser Stabilisator, der so vorgesehen ist, auch hin und her bewegen. Da habe ich auch eine Metall-Metall-Problematik mit einem Abrieb. Und dieser Metallabrieb, den sehen Sie hier in den Lymphbahnen, ja, abgelagert von einer Kapsel, die man dann schwarz oder sehr dunkel gefärbt ist, wo wir dann sprechen von einer Metallose. So ist das Implantat aufgebaut. Sie sehen Anteile von Nickel und Anteile von Chrom. Das sind also Sie vor allem Nickel, sozusagen eine Problematik im Sinne der Fragestellung Entwicklung einer Allergie, Allergen oder nicht. Also Metallabriebe sind hier nicht von Vorteil. Und hier gibt es eine Publikation aus 2013, Nickel can directly activate cells from the immune system to promote soft tissue inflammation und so weiter. Es geht also hier um diese Metall-auf-Metall-Kontakte oder diese Metall-auf-Metall-Implantate, wo wir auch die Hüftimplantate haben, die ja mit einer gewissen Kritik belegt worden sind, wenn Metall auf Metall sozusagen einwirkt und wir doch mit einem Abrieb zu rechnen haben. Das eine ähnliche Publikation, die spricht dann über diese Adverse Reactions to Metal Debris, sind signifikant höher bei Metal-on-Metal-Implantaten. Eine Möglichkeit, die hier ist, dass man ein Implantat verwendet, das eine Stabilisatorplatte extra aufzuschieben hat, sondern dass man ein Implantat verwendet, das einstückig ist. welches das auch immer sein sollte, aber eine einstückige Stützplatte, die nicht eine Metall-auf-Metall-Friktion ermöglicht. Hier sehen Sie zwei solche Möglichkeiten. Diese Stützplatte in diesem Fall, die eine Stabilisatorlasche auf der einen Seite hat, die genügt. Die kann man auch justieren bis zum Ende dieses Implantats. Hier sehen Sie, welche Größen wir eingebaut haben oder implantiert haben. Am häufigsten die 14 Inch, das sind Inch-Angaben, die 14 Inch-Größe wurde am häufigsten verwendet. Nun, Allergien sind, die Biokompatibilität ist ein Faktor, den man kennen sollte. Wir sehen mit einem einstückigen Implantat kaum derartige allergische Reaktionen, wie sie teilweise von den Amerikanern der Gruppe um Donald Nuss bzw. Kelly aufgegriffen wurden, nämlich bis zu einer Größe von 2,8% des Patientenkollektivs. Und da ist sehr wohl dieser Metallabrieb ein zentraler Diskussionspunkt mit einem entzündlichen Antwort des Körpers, mit dieser lymphozytären Vaskulitis, mit dieser unter Umständen auch Verschleppung des Metalls, das dann abgefiltert wird im retikuloendothelialen System, beziehungsweise wo auch Nekrosen im Gewebe auftreten können. Hier sehen Sie wieder die Verteilung. Und es wäre möglich, dass wir dort auch eine Sensibilisierung induzieren und die Sensibilisierung über die dendritischen Zellen. Und hier ein komplexes Bild, wo Sie da links sehen, dass diese dendritischen Zellen sozusagen diese Substanz aufnehmen, dieses Free Antigen, dass sie das aufnehmen und dann weiterreichen, T-Lymphozyten, Makrophagen etc. etc., B-Lymphozyten, die das dann immunologisch entsprechend beantworten. Nun zum Alter. Hier sehen Sie den typischen Altersverlauf. Wenn die Kinder neugeboren sind, dann wachsen sie sehr viel in einem Jahr, ja, 18 cm, Buben und Mädchen zugleich. Und dann haben wir bei den Mädchen diesen pubertären Wachstumsschub etwas früher und bei den Buben haben wir den pubertären Wachstumsschub etwas später. Und ich habe Ihnen schon vorher gesagt, das ist immer die Frage, wann implantieren wir? Und hier gibt es zwei Phasen. Die eine Phase geht bis zum 8. Lebensjahr. Bei einer hochgradigen Trichterbrust eines Kleinkindes muss man das im Auge haben, weil dort bis zu diesem Alter die Lunge wächst. Und wir haben beobachtet, wenn man vor diesem Alter implantiert, wächst die Lunge und es ist nicht mit einem Rezidiv zu rechnen während des pubertären Wachstumsschubes, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Nun, das wäre die eine Sache. Natürlich sollten die Kinder nicht so klein sein, aber wir haben kleine, also 6. Lebensjahr beispielsweise, wo wir sagen, 7. Lebensjahr, da implantieren wir und dann wächst die Lunge noch bis zum 8. Lebensjahr. Und dann die zweite Sache vor dem 18. Lebensjahr, bevor das Wachstum endgültig abgeschlossen ist. Gut, später haben wir dann einen steifen Thorax und, weil wenn sich der Trichter mehr einsetzt, mehr die asymmetrische Situation. Hier sehen Sie die Altersverteilung. Im Mittleren sind unsere Patienten um das 18. Lebensjahr. Wir haben hier junge Patienten, ausgeprägter Befund bereits als Kleinkind. Wir haben, da sehen Sie auch so einen Patienten, den wir letztendlich korrigiert haben. Ein Implantat ist notwendig für die kleineren Patienten, zwei Implantate sind notwendig für die größeren Patienten. Die Herren sind mit 80% gegenüber 20% der Damen eindeutig im Vorteil bei dieser Deformität. Hier sehen Sie so eine minimalinvasive Trichterbrustkorrektur. In dem Fall sind das bei 158 Patienten das mittlere Alter um das 15. Lebensjahr, also Jugendliche. Sie sehen hier diese rinnenförmige Einsenkung und das Resultat durch die einfache Implantation. Und dann kommen wir zu dieser Extended Minimal Invasive Repair, die wir benötigen, wenn das nämlich einer zusätzlichen Maßnahme zu der Implantation der Platte, dass wir hier, die haben wir bei einem, zum Beispiel bei einem Knick im Brustbein, bei einem gedrehten Brustbein, da ist eine Sternumosteotomie notwendig, entweder horizontal oder schräg, das zeige ich Ihnen noch. Dann haben wir bei der asymmetrischen Form älterer Patient der Trichter mehr auf der rechten Seite oder bei diesen Fällen, wo die Rippen bereits vorne gänzlich kalzifiziert sind, also ein sehr knöcherner, steifer Thorax. Hier sind Rippenosteotomien und Rippenchondrotomien, Knorpelschlitzungen notwendig. Oder der gemischten Form, oben eine Kielbrust, unten eine Trichterbrust. Oder auch bei diesen sehr vorspringenden Rippenbögen, wo wir Rippenresektionen durchführen müssen. Andere Situationen wie hier, Minimalvariante nach Korrektur auf der linken Seite, noch eine leichte Einsenkung und die Menschen sind sehr kritisch und sagen, das ist eigentlich nicht ideal. Und hier besteht beispielsweise die Möglichkeit, durch eine Füllsubstanz diese Situation auszugleichen. Nun, wir haben durch diese Extended Minimal Invasive Pectus Repair, also diese erweiterte, hat eine Fülle von verschiedenen anderen technischen, chirurgisch-technischen Aspekten, die ich Ihnen kurz zeige. Thoracoskopische Chondrotomie, Brustbein wird angehoben, Optik geht in den Thorax, elektrisches Häkchen geht in den Thorax, so sieht das seitlich aus. Sie sehen mit dem Rochard-Balken das Brustbein bereits angehoben und dann werden hier diese Schlitzchondrotomien durchgeführt. Hier drei und auf der nächsten höheren Rippe eine, muss man natürlich Acht geben, dass man da nicht in ein Blutgefäß fällt. Und hier beispielsweise bei dieser ausgedehnten Situation mussten auch die Knochen entsprechend von außen gekerbt werden. Das heißt, da musste man außen auch diese gebogenen Knochen kerben. Hier sehen Sie die Patientin, so hat das ausgesehen. Es ist ja fast verharmlosend, wenn man das so seitlich sieht unter diesem schönen Licht. Und dann haben wir es aber letztendlich so hingebracht und das Brustbein aus der Rotation herausgeholt und ebenfalls in die entsprechende Position angehoben, sodass diese Situation danach entstanden ist. Im Vergleich, wenn Sie es im Kopf haben, vorher war das Brustbein auf der Höhe der Wirbelsäule. Nun, Sternumosteotomien sind notwendig, wenn das Brustbein so stark gebogen ist, weil sonst hebt man das an und hat oben eine Vorwölbung, die ebenfalls nicht ideal ist. Hier sehen Sie so eine Osteotomie, die kann auch schräg sein. Wichtig ist, diese zusätzlichen Maßnahmen trifft die älteren Patienten, wie Sie eindeutig hier an dem schönen Bartwuchs bei diesem Herrn erkennen können. Und da will ich Ihnen zeigen, wenn Sie die Osteotomie machen, justiert sich der Thorax selber, dann nach der Operation sagt man, oje, ist ja immer noch ein bisschen ein Trichter da, ob das ideal ist. Nach ein paar Tagen justiert sich das selber nach. Hier sind zusätzliche bei diesen Patienten auch ziemlich ausgeprägte Trichterbrust. Zusätzlich, dann ist das korrigiert, schaut gar nicht so schlecht aus, aber die unteren Rippenbögen sind zu stark vorgewölbt. Wir warten ein bisschen zu, das schaut dann noch ein bisschen hier akzentuierter aus. Der Plastiker sieht gleich, oje, in der Mitte ist auch ein kleines Keloid. Auch mich schmerzt das, so ein Nebenbefund. Und dann ist es hier notwendig, diese Knorpel ebenfalls einzeln, in dem Fall haben wir das dann resiziert nach Ravitch und Welsh. Das heißt, die Knorpelhaut verbleibt, die darf nicht entfernt werden. Und dann ist dieses Resultat bei einem anderen Patienten, wo wir die ganze Korrektur in einem Sitz gemacht haben, Osteotomie des Brustbeins, Implantation der Stützplatten, Anhebung des Brustbeins und dann seitlich, beidseits gleich diese sehr vorgewölbten Rippenbögen entfernt. Und das war jetzt später, der hat mich jetzt mal besucht. Ich habe das schiefgestellt, damit Sie es sozusagen ein bisschen vergleichen können. Der Herr hat auch sehr aktiv Sport betrieben, wie man sieht. Und die Narben sind halt da, aber ich glaube, das Resultat ist zufriedenstellend. Hier ein Patient, der zu mir kam, der ein Triathlet ist, der hat einmal eine Welsh-Ravitch-Rehbein-Korrektur bekommen und hat wieder eine Trichterbrust, wie er sozusagen auch nicht zufriedenstellend sich hier präsentiert mit verkalzifizierten Rippen. So hat das in der 3D-Rekonstruktion des CTs ausgeschaut. Das war natürlich dann einfach, ich habe vorne den Brustkorb freigelegt, habe hier überall Osteotomien gemacht, die kalzifizierten Rippen durchtrennt, zwei Stützplatten hinein. Sein Ridu, bei den Ridus sind die Platten immer nicht so schön symmetrisch, wie man es eigentlich sonst gerne hat. Aber immerhin, der Herr war sehr letztendlich zufrieden und hat mir gesagt, dass seine körperliche Leistungsfähigkeit ebenfalls verbessert ist. Hier ein 23-Jähriger, der zweimal Ravitch-Welsh-Rehbein korrigiert wurde, einmal noch einmal nach Nuss mit dieser minimal-invasiv-Pectus-Repair. Es hat nichts gebracht. Er hat nach wie vor seine Trichterbrust und hier haben wir ebenfalls diese Korrektur vorgenommen mit entsprechenden Osteotomien. Hier ein anderer Patient, der ist dreimal sozusagen korrigiert worden, hat Defekte im Bereich der Thoraxwand gehabt, weil man ihm auch die Rippen, neben den Rippenknorpeln auch das Perichondrium, also die Haut, das Perichondrium ebenfalls reseziert hat, instabiler Thorax. Da muss man natürlich dann versuchen, was geht. Da haben wir mit Gore-Patches und auch mit einem einzigen Supportbar das Brustbein stabil bekommen. Und in der Situation, er betreibt wieder jeden Sport und ist sozusagen zufriedengestellt. Das war das Resultat. Aber das ist natürlich dann nicht mehr minimal invasiv. Da kann man schon sagen, das ist dann schon maximal invasiv. Hyaluronsäure, Acid, also Füllsubstanzen gibt es eine Reihe, kann man also sozusagen nach diesem Schema, hier ist der Trichter angehoben und es ist vielleicht noch eine Restsituation, kann man das applizieren und kann sozusagen hier, wie in diesem Fall, den ich schon gezeigt habe, haben wir das also so und auch Keloide entfernt und haben zusätzlich dann hier die Füllsubstanz eingebracht und das hat eigentlich, das hält über einen längeren Zeitraum an, ich möchte sagen, ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre etc., sodass auch dann kann man die Leute motivieren, die Patienten, dass sie auch Sport betreiben und dadurch hier auch eine Verbesserung zustande kommt. Hier sehen Sie auch so eine Situation, hier ist der Trichter bereits durch die Stützplatte angehoben, aber im oberen Bereich sieht man diese Einsenkung, ja, die hier da ist, diese Einsenkungen hat man, wenn man es hier schematisch zeigt, unten das Brustbein angehoben, aber oben sind diese Rippendeformitäten noch vorhanden, angeschmiegter Musculus pectoralis, Füllsubstanz rechts, links unter dem Pectoralis und die Situation ist gebessert bei denjenigen, die sagen, sie sind ganz und gar nicht mit der Situation zufrieden. Das ist eine tangentiale Geschichte, wo Stützplatten verwendet wurden, die Trichterbrust zu korrigieren. Es hat sich eine unterentwickelte Mama beidseits gezeigt und hier ist es möglich, ebenfalls mit Füllsubstanzen das aufzufüllen. Ich möchte mich natürlich nicht fachübergreifend jetzt zu massiv äußern, weil sonst kriege ich da noch Schläge. Aber es ist so, dass wir natürlich dort schwer, wenn man ein Metallimplantat hat, kann man schwer eine Silikonprothese auf dieses Metallimplantat legen. Das, denke ich, ist nicht zuträglich. Und wenn die Menschen sehr sozusagen mit der Situation belastet sind, ist die Frage, ob man nicht dann sehr wohl, sagen wir, bis zur Explantation, aber sozusagen eine Zwischenlösung schafft für die Jahre, dass also diese drei Jahre, wo das Implantat üblicherweise in der Position ist. Eine andere Situation ist bei uns zum Beispiel das Poland-Syndrom, wo der Musculus pectoralis major, in dem Fall auf der rechten Seite, ist häufiger auf der rechten Seite als auf der linken, nicht angelegt ist und da ist zum Beispiel ein junger Herr, den wir ebenfalls hier nach Trichterbrustkorrektur, hat er auch eine Trichterbrust, nach Trichterbrustkorrektur diesen rechten Muskel mit einer Füllsubstanz sozusagen geformt haben und der ist eigentlich mit der Situation sehr befriedigt, er geht ins Bad, es spielt ihm an und für sich da keine Rolle. Nun, wenn wir diese zusätzlichen Methoden, die ich Ihnen jetzt alle gezeigt habe, so sehen Sie, dass in der Hälfte der Fälle die Rippenchondrotomie, also die Kerbung der Rippen, notwendig ist bei den älteren Patienten. Das sind die zusätzliche Methoden erfordern in der Korrektur. Dann haben wir auch die Sternotomie auf der einen Seite und dann beide Methoden kombiniert, Sternotomie und Rippenchondrotomie. Hier wäre noch die Rippenresektion genannt und dann Makrolanmodellage oder auch dieser interkostale Verstärkung, aber das ist nur in Raritätsfällen notwendig. Hier zeige ich Ihnen, das ist der Vertebralindex, der die Trichterbrustgröße darstellt, die Tiefe. Der sollte sein zwischen 15 und 25, das ist präoperativ. Hier sehen Sie einen deutlichen pathologischen Wert, postoperativ und nach einer Explantation bei dieser Darstellung in noch mehr als 3,6 Jahren im Mittel. Und hier, auch wenn man die Extended Minimal Repair untersucht, diese 188 Patienten, so sehen Sie, dass auch dort bei denen sehr wohl durch diese zusätzlichen Maßnahmen eine durchaus befriedigende Lösung gefunden werden kann, nämlich die in der Norm. Und das wäre der Haller-Index, der zeigt uns auch das Gleiche und der ist natürlich signifikant. Nun komme ich als abschließend oder relativ zügig zum Pectus carinatum, zu dieser Kielbrust. Die Kielbrust ist so ausgezeichnet, dass sie sich das Brustbein über die vordere Konkavität des Thorax gehoben hat und dass die seitlichen knorpeligen Anteile der Rippen dieses Brustbein sukzessive weiter vorschieben. Hier wäre das Brustbein, das meistens bei den Kielbrustpatienten auch steifen Charakter hat, bei den Älteren, und dieses Brustbein wird hier vorgeschoben. Hier sehen Sie so einen Patienten mit so einer Kielbrust, die natürlich unangenehm ist, also ein Liegen auf dem Bauch ist praktisch nicht möglich. Und hier wird eine Thoracoplastik durchgeführt, die an die Technik von Ravitch und Welsch angelehnt ist. Diese Elemente sind dort repräsentiert. Einerseits Entfernung des Rippenknorpels, auch Resektion des Prozessus Xiphoideus, der ja unten ansetzt an die Linea Alba. Dort wird es etwas gekürzt, sodass die Linea Alba gestrafft ist, mit einer Refixation an der Linea Alba und eventuell, auch wenn es notwendig ist, eine Sternomosteotomie. Dieser Herr hat also diese Rippenknorpel verloren und die Schläuche, die Knorpelhaut, ist in situ verblieben. Die wird gestreckt, sodass der Ansatz von der Rippe über den Knorpel relativ gerade zum Brustbein geht und das Resultat ist okay. Auf der Seite, auf der rechten Seite, die ultrasonografisch schaue ich mir das immer postoperativ an, die Kerbe durch die horizontale Rippenosteotomie. Hier ein Kind, das sieht man selten. Also ich betreibe das ja schon wirklich Jahre, ja, und denke etwa an die 30 Jahre. Ja. Aber dieses Kind mit 4,5 Jahren, eine ganz ausgeprägte Kielbrust. Man sieht das hier, diese Deformität, wie die vorn über den Brustkorb heraussteigt, diese Kielbrust. Das ist von unten eine enorm ausgeprägte Kielbrust, die sich immer mehr und mehr verstärkt hat. Hier sieht man das MR dazu. Und wir haben also dann eine erfolgreiche Korrektur durchführen können. Wir haben die Thoraxwand präpariert, haben dann im nächsten Prozessus Xiphoideus präpariert, angehoben, reseziert, haben dann Schritt für Schritt den überlangen Knorpel aus der Knorpelhaut geschält. Hier sehen Sie die weiße Struktur, das ist der Knorpel, der aus der Knorpelhaut heraussieht, haben dann die einzelnen Knorpelhautteile, Streifen herausreseziert und die Knorpelhaut dadurch gespannt und dann letztendlich eine Osteotomie auch durchführen müssen, unten eine quere Osteotomie, und diese auch den Musculus pectoralis wieder angesetzt auf den vorderen Thorax, beide Seiten des Musculus pectoralis, Sternum in der Mitte und auf der rechten Seite unten die Fixation, die Refixation des Prozessus Xiphoideus, und das war dann dieses Resultat und das hat sich eigentlich merkwürdigerweise auch gehalten. Nun komme ich zu komplexeren Sachen. Das ist jetzt eine Kieltrichterbrust, die von horizontal ausgerichtet ist. Oben die Vorwölbung, unten die Einsenkung oder eine asymmetrische Form dieser Trichterbrust, also eventuell symmetrisch, horizontale Form oder asymmetrisch, dass auf einer Seite eine Kiel entsteht und auf der anderen Seite ein Trichter. Hier sehen Sie eine derartige Situation, die nicht angenehm ist bei dieser Patientin und hier bei diesem Patienten. Der Trichter ist nicht so groß, aber er ist vorhanden und andererseits auch diese Vorwölbung. Hier geht es darum, dass man diesen Bereich oben operativ behandelt, indem man diese überlangen Rippenknorpel reseziert. Sie sehen es hier, die Knorpelhaut ist geöffnet. Und der Rippenknorpel sieht vor und hier wird reseziert und dann die Implantation zu einer Stützplatte. Das sind andere Beispiele von Patienten. Wichtig ist, dass man nicht die Knochen-Knorpel-Grenze reseziert, weil dann wächst die Rippe nicht mehr. Und das ist bei diesem Patienten leider passiert. Mit einer Läsion der Knorpel-Knochengrenze ist dann älter geworden und das sieht man doch auf der linken Seite, dass einzelne Rippen nicht so lang sind. Das wäre nur so eine Simulation, aber ich weiß nicht, die könnte ich dann auch, wo Sie sehen, wo effektiv sozusagen auch in der Entwicklung diese Seite wächst immer mehr und die andere wird durch eine Rotation des Brustbeines heruntergedrückt. Was macht man in so einer Situation? Man wartet ab, weil die Dynamik des Wachstums ist hier sehr schlecht bei dieser Ausbildung der Fehlbildung. Das sollte man zuwarten, bis also sozusagen ein Abschluss getätigt ist. Und dann sollte man hier einerseits die Rippe zurückkürzen auf der einen Seite, sollte aber die Knorpel- und Knochenhaut in situ stehen lassen, sollte dann dieses Implantat einsetzen und dieses Implantat per se hebt dann auch den Knorpel auf der anderen Seite an. Resultate unserer Patienten sind eigentlich meist wirklich gut. Wir haben vereinzelt Überkorrekturen beobachtet, die dann nach Entfernung dieser Platte in der Regel zurückgegangen sind, an diesem Kollektiv sogar gänzlich. Wir haben einen Patienten, der ein Rezidiv bekommen hat. Hier eine ungünstige Technik, hier ist dieses Implantat viel zu stark auf der Seite gebogen, sodass das hier auf der Seite bei diesem Buben vorsieht, vielleicht auch eine Überkorrektur in der Mitte. Und das war dieser Patient, korrigiert mit 11 Jahren, dann vor dem pubertären Wachstumsspurt die Explantation, da hat man gesagt, naja, nach 3 Jahren oder so können wir die Stützplatte rausnehmen. Dann kam er hinein in den pubertären Wachstumsschub, hat dieses Rezidiv bekommen, sodass wir nochmals eine Stützplatte implantieren mussten. Das sind andere Patienten, auch hier ein Patient, ein älterer, der hatte in der Mitte in rasierten Zustand so ein Silikonkissen gehabt. Der Plastiker wird sagen, sehr unschön in diesem Fall gemacht. Also sieht man auch selten so unschön. Also das ist wirklich selten. Hier ein Mädchen. Ja, das geht schnell durch. Ich zeige Ihnen da verschiedenste sozusagen Resultate, wo man eines sagen muss, wenn es so beginnt wie auf der rechten Seite und so endet, dann sind wir wirklich zufrieden. Was aber hier dazukommt, ist natürlich der Sport. Und wenn wir sozusagen die Komplikationen ansehen, so haben wir praktisch keine wirkliche Dislokation. Wir haben eine einzige Dislokation, die ich Ihnen gleich zeige, wo sich die Platte verschoben hat und liegen hier viel besser und sind stolz, dass wir das über den Atlantik hinüberrufen dürfen. Ja, das rufen wir. Wir haben keine Dislokation. Dort kommt das doch da und dort vor, so wie ich höre und wie ich ahne und wie ich sehe. Und hier dann die anderen Infektionen sind selten, bei den aufwendigeren Operationen natürlich häufiger. Pneumothorax ist methodisch eigentlich eine Sache, die dazugehört, aber in der milden Form, da braucht man eigentlich keine zusätzliche Drainage. Blutung auch sehr selten, Hautnekrosen selten, nachdem wir bei den steifen Formen die Sternumosteotomie durchführen und dadurch den Druck entfernen, der auf dem Implantat und vom Implantat auf das Gewebe übertragen wird, das ist sehr wichtig. Interkostalmuskelstripping erlebt man sehr, sehr, sehr selten, vor allem nach unserer Technik, wo wir das Brustbein bereits anheben, wenn wir die Stützplatte einsetzen. Leberperforation oder Herzperforation gab es schon, aber ist bei uns nicht vorgekommen und darüber sind wir auch froh. Hier sehen Sie so diese rote Linie, so sollte die Stützplatte liegen, so hat sie sich verschoben, ja. Ja, ist nicht ideal. Das ist diese Sache und wir haben hier einmal mit nicht resorbierbarem Nahtmaterial gearbeitet, haben gedacht, das ist sehr lang nicht resorbierbar, ja, und das hat uns aber nicht befriedigt. Hier so eine sterile Nekrose, sehr starke Trichterbrust und plötzlich auf der einen Seite dort, wo die Platte auf der Rippe liegt, auf dem Weichgewebe liegt, eine aseptische, also eine Hautnekrose, die dann fluktuiert, dann hat man dort das Ödem, die gewisse entzündliche Reaktion etc. Also nicht gut. Nachdem wir Sternumosteotomien und Rippenosteotomien oder Chondrotomien, also Knorpelschlitzungen machen, das heißt, wir machen den Thorax weicher in der Situation, wo wir das Brustbein anheben, haben wir diese Situation nicht mehr erleben müssen. Normalerweise auf einer Stützplatte liegen, sind die maximalen Druckpunkte an jenen Stellen und wenn ich sehe, dass es sehr steif ist, der Thorax, wie wir das sehen, dann nehmen wir 2 Stützplatten und das geht auf die 4 Druckpunkte. Was gehört dazu? Überhaupt zu einer erfolgreichen Behandlung auch die konservativen Maßnahmen mit einer Kräftigung der Muskulatur, der Schulter, der Rückenmuskulatur, so wie wir das hier sehen, der Bursche hat sich das hier wirklich zu Herzen genommen. So ist es unmittelbar nach dem operativen Eingriff, ist die Atemtherapie notwendig, tief einatmen, Luft anhalten, versuchen etwas anzuhalten, so sich die Alveolen alle entfalten können und dann langsam ausatmen, die Mobilisation des Patienten, eine aufrechte Haltung des Patienten, die entsprechenden schmerzanästhesiologischen Möglichkeiten, wobei man sagen muss, dass bei uns fast jeder Patient ohne Schmerzmittel nach Hause geht, hier und da am Abend noch ein Diclobene, aber sonst gibt es das nicht. Die Haltungsverbesserung, die Streckung der verkürzten Muskulatur, der Pectoralis-Muskulatur, das Training der Rumpfmuskulatur im Intervall, wie man da also so verschiedene Möglichkeiten sieht. Auch diese Übung unten ist durchaus, wenn wir sagen, also nach 2 Monaten oder so, ist jeglicher Sport möglich, ist diese Übung auch beim Trichterbrustpatienten möglich. Gut, ich komme sozusagen jetzt ins Finale, wo wir als in der Kinder- und Jugendchirurgie sehen auch solche komplexen Thoraxläsionen mit diesen verschiedensten Deformitäten der Rippen, wo wir sehr gefordert sind. Wir sehen Situationen, wo beispielsweise durch die Bestrahlung eines Patienten die eine Thoraxhälfte, die war notwendig aufgrund dieses Blastoms, des pleuropulmonalen Blastoms. Und hier haben wir also versucht, diesen Thorax mit einer ergänzenden Technik zu erweitern, indem wir mit künstlichen Knochen und diesen Implantaten diese Thorax-Sache, es schaut heroisch aus, war auch heroisch. Es hat sich eine Verbesserung in der äußerlichen Form gebracht und auch was das Volumen für die Lunge dargestellt hat. Wir können natürlich, wir haben zum Beispiel einen anderen Patienten, der erfolgreich, und das ist ja auch eine sehr schöne Sache, mit einem Ewing-Sarkom behandelt wurde, bestrahlt wurde. Wir alle wissen, wie aggressiv Ewing-Sarkome sind. Das ist ja normalerweise fast eine deletäre Angelegenheit. Und den Herrn, der konnte also effektiv, hat eine Scham empfunden, er hat also, konnte in kein Bad gehen, hat sich am Oberkörper nicht entblößt. Und es war bei ihm so arg, dass er auch wenn er ein Leibchen angehabt hat, dass man das gemerkt hat. Also dass auf der einen Seite sozusagen ein eindeutiges Defizit ist. Und hier haben wir auch durch eine Situation erzielen können, weil am Thorax selber bei jemandem, der bestrahlt ist, so lange vorbestrahlt ist und der sozusagen so ein Vorfeld hat, muss man sich hüten chirurgisch, dass man da sozusagen jetzt heroische, große thoraxchirurgische Eingriffe beginnt, weil die Wundheilung ist schlechter und man führt den Patienten meistens dann nicht zu einem wirklichen Benefit, weil die Hospitalisation und der ganze Leidensdruck wird dann ein anderer, aber ist viel größer. Das zeige ich Ihnen nur als Abschlussbild, jetzt erst bekommen im Februar 2016, wo ich wieder zurückkomme auf die Situation, dass wenn jemand eine Trichterbrust hat, es diese Fachmeinung gibt oder diese fachliche Fehlmeinung immer wieder artikuliert wird, na, das wird sich auswachsen oder das macht eh nichts, das ist ja nur außen optisch, aber innen ist alles okay. Die Menschen sind leistungseingeschränkt und dieses junge Mädchen konnte mit dem Vater nicht die entsprechenden Bergtouren machen und schreibt mir, also sie kann es jetzt, ja, sie schreibt, das ist ein großer Wunsch, eine Erfüllung, Gipfelbesteigung des Großglockners und es ist eine Drehung um 180 Grad und sie fühlt sich wohl und das war die junge Patientin mit dem Herrn Papa und so geht ihr Leben weiter. Damit habe ich wahrscheinlich die Zeit maßlos überzogen und strapaziert, aber ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.